lesen. Und auch da geht es natürlich im weitesten um Licht und Erkenntnis. Da geht es wieder um die Decke, von der wir schon in der ersten Lesung gehört haben. Und ich werde natürlich auch ein paar Verse vorher und wieder ein paar Verse nachher lesen. Das ist nun mal schwierig, wenn man nur so ein Wort hat, einige Verse. Die beziehen sich ja auf den Kontext. Aber Hauptthema wird selbstverständlich 2. Korinther 4, 1 bis 6 sein. Und ich möchte jetzt diesen Text lesen. Bitte da, wo es möglich ist, aus Respekt vor dem Wort aufzustehen. Darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündige. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Überschrieben habe ich das Gesamte mit das Evangelium des neuen Bundes, das verfälschte Evangelium, das verdeckte Evangelium und das verklärte Evangelium. Das Evangelium des neuen Bundes. Der Apostel Paulus, euch bekannt, ist ein Diener des neuen Bundes. Der Apostel Paulus steht jedoch dem Pharisäer Saul ganz nahe. Saul kommt aus der Haltung vor dem Mose, dem Diener des alten Bundes. Der Apostel Paulus kennt also das verhärtete Herz aus eigener Erfahrung. Er kennt den Saulus, der dem Gesetz nacheiferte. Und an anderer Stelle im Philipperbrief, Philipper 3, da zeigt er mal so, was er drauf hat. Da schreibt er, ich, Saul. Der Name des ersten Königs von Israel, ich, Saul, am 8. Tage nach dem Gesetz beschnitten. Er kommt aus dem auserwählten Volk vom Stamm Benjamin. Benjamin, da klingelt es bei uns. Mutter Rahel, Lieblingsfrau von Jakob. Ein Hebräer von Hebräern und nach dem Gesetz ein Pharisäer. Nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Und jetzt kommt's. Nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Das war Saul. Selbstgerecht. Ein Martin Luther kam da nicht mit. Ein Martin Luther fragte sich ganz verzweifelt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Der Pharisäer Saul war selbstgerecht. Der brauchte das nicht. Er hatte das Gesetz. Und nach diesem Gesetz lebte er. Und nach diesem Gesetz verfolgte er auch die Christen. Und deswegen war er auf dem Wege nach Damaskus, was ich gerade in der neutestamentlichen Lesung gelesen habe. Aber jetzt geschieht Folgendes. Dort wurde die Decke des alten Bundes von seinen Augen genommen. Das war schmerzlich, das war ernüchternd. Die Schrift berichtet uns, dass er für 3 Tage weder aß noch trank. Und dort in Damaskus liegt der Beginn, dass der Eiferer für Jahwe, indem er die Gemeinde Jesus verfolgte, erkennt, dass sich sein Eifer als Feindschaft gegenüber Gott erweist und darstellt. Dort wurde dann der Pharisäer Saulus nach der freien Gnadenwahl, nach dem Geheimnis Gottes, in das Amt des Apostels eingeführt. Und dazu sprach Gott zu Hananias. Hananias ging hin und kam in das Haus, legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul. Der war gefährlich, der Saul. Legte seine Hände auf und sagt: Lieber Bruder Saul. Der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Sogleich fiel von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend. Er stand auf und ließ sich taufen. Als die Blindheit, in der er gefangen war, wie Schuppen vor seinen Augen fiel, sah Saulus, als Paulus die Herrlichkeit des Evangeliums, die Herrlichkeit des neuen Bundes. Und jetzt begann sich auch die Verheißung zu erfüllen, die er auf dem Wege von Damaskus hörte, wie wir auch schon gehört haben, wo Jesus sagt: Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und dieses Leid ist auch in der Gemeinde in Korinth. Er leidet darunter, wie wir in den Briefen das sehen, wie hartnäckig sie waren. Und so komme ich jetzt zum ersten Punkt, das verfälschte Evangelium. Und er muss sich jetzt ein Stück weit rechtfertigen, das seht ihr schon an dem ersten Wort, auch in dem abgedruckten Predigttext. Er beginnt mit darum. Also er begründet das jetzt. Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Das ist Kampf. Das ist Leid. Die erfahrene Barmherzigkeit lag ja darin, dass Jahwe das Leben des Saulus, nach dem, was er alles getan hat, nicht ausgelöscht hat. Ich könnte jetzt viele Schriftstellen nennen, wo Gott in seiner Gerechtigkeit, in seinem Zorn das Menschenleben ausgelöscht hat. Das hätte er bei Saul auch machen können. Aber nicht nur das ist die Barmherzigkeit, dass er noch weiter leben darf, sondern die Barmherzigkeit liegt auch darin, dass er in ein Amt geführt wird, auf das er keinen Anspruch hatte. Wir tun gut daran, uns oft zu erinnern, wo wir selber herkommen, gerade wenn wir schon länger auf dem Wege mit Jesus sind. Und dann noch, wenn er uns in ein Amt eingeführt hat nach seiner Barmherzigkeit. Aber wir tun auch gut daran, wenn wir schon länger auf dem Wege sind, nicht müde zu werden. Das ist wörtlich verzagen, überdrüssig werden, aufgeben, entmutigt aufgeben. Jetzt ist der unsträfliche, gerechte Pharisäer ein unermüdlicher Christusbekenner. Jetzt geht der Apostel Paulus für Christus in die Offensive. Was die Vorwürfe gegen den Apostel im einzelnen Korinth waren, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Aber eins wissen wir, weder der Apostel Paulus noch Martin Luther wollten eine eigene Kirche gründen. Der Unterschied ist der, dass ihnen die Decke von den Augen genommen wird und sie es jetzt viel klarer erkannt haben, wo der Weg ist. In dem Text lesen wir jetzt hier von drei Vorwürfen. Wir meiden schändliche Heimlichkeit, wir gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort. Das wurde ihm vorgeworfen. Fangen wir von vorne an. Da ist nichts Verborgenes, dessen er sich schämen muss. Da ist keine Schändlichkeit, keine Heimlichkeit im Gegensatz zur Durchsichtigkeit und Offenheit. Paulus wehrt sich erstmal jetzt hier bei den Korinthern. Heimlichkeiten mag man für eine Zeit geheim halten können. Und dann kommen sie doch unvermeidlich ans Licht. Kain verscharrte die Leiche seines Bruders Abel unter der Erde und auf einmal hört er, wie Gott zu ihm spricht. Die Stimme deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Er dachte, ist alles in Ordnung. Nein, ist nicht in Ordnung. Oder der Israelit Achan, der einen Teil der Beute von Jericho für sich selbst nahm, die aber Jahwe, dem Gott Israels, geweiht war. Er konnte den Diebstahl eine ganze Zeit geheim halten. Und dann wurde die Heimlichkeit durch ein Los aufgedeckt. Und dann wurde die ganze Familie gesteinigt, Josua 7. Des Weiteren hier ist der Vorwurf der Arglist. Der Apostel Paulus setzt auch keine List ein, um eigene Ziele zu erreichen. Der Apostel Paulus verfälscht, verdreht und verwässert das Evangelium nicht. Und wenn wir den Brief mal vielleicht so ein Stück weit im Zusammenhang lesen, dann kommen wir zu Kapitel 2, also vorher. Da hat er einen Vergleich zu den Weinpanschern der Schankwirte. Er schreibt da, wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir von Gott in Christus. Also diese betrügerischen Absichten, die unterstellt wird, da antwortet er nein, sondern durch Offenbarung der Wahrheit. Empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Die Wahrheit ist an dieser Stelle eine andere Bezeichnung für das Wort Evangelium. Die Wahrheit ist schriftgemäß verstanden die Person Jesu Christi. Die Empfehlung, von der er hier spricht, ist die sichtbare Wahrheit, dass es Christen in der Gemeinde gab und dass sie sich schriftgemäß verändert haben. Das heißt also, die Wahrheit ist, dass die Korinther selbst eine Empfehlung da sind. In Kapitel 3 schreibt er, fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlung schreiben an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief. In unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst. Zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischerne, nämlich in euren Herzen. Und so ist es auch hier bei uns in der Gemeinde, so darf es sein. Die Wahrheit des Wortes Gottes bezeugt sich doch darin, dass ihr der Brief der Gemeinde seid, dass ihr euch zu dieser Gemeinde bekennt. Durch die Verkündigung gibt es also Veränderung. Und die hat auch in Korinth stattgefunden. Und durch die Verkündigung hat sich die Wahrheit des Evangeliums bewahrheitet. Das Wort Gottes ist grundsätzlich so angelegt, dass es scheidet. Das Wort Gottes ist nicht neutral. Das Wort Gottes scheidet. Im Hebräer lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne. Und genau das geschieht auch heute, wo das Wort Gottes verkündet wird, wo das Wort Gottes gehört wird. Der Apostel kann sich angesichts der böswilligen Vorwürfe sich furchtlos vor Menschen stellen, ehrlichen Gewissens, und sich zu Gott bekennen. Der Bote steht mit seiner Botschaft als Botschafter vor dem Herrn. In seinem ersten Brief schreibt der Apostel, oder in einer seiner ersten Briefe, schreibt der Apostel in Galater: Wenn wir oder ein Engel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Jetzt kommt der Punkt. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und das ist die Gefahr unserer Gegenwart, die Menschengefälligkeit, um Menschen in die Kirche zu locken, um die Zahl der Kirchenaustritte zu reduzieren, werden Kompromisse eingegangen, die nicht schriftgemäß sind, die nicht im Evangelium stehen. Und hier wird dieser Brief, der ungefähr um 54 geschrieben wurde im Herbst, ganz aktuell im Jahre 2023. Aus Gefälligkeit zu Menschen werden Zugeständnisse gemacht, die nicht mit der Schrift übereinstimmen. Synkretismus, Kulturkirche, um nur zwei Schlagworte zu nennen. Mir ist ehrlich gesagt die Zeit viel zu schade, über das nachzudenken, was alles in der Kirche erzählt wird. Nur um Menschen in die Kirche zu locken. Aber ihr seid die Wahl. Ihr kommt, um das Wort Gottes zu hören. Ich komme somit zum zweiten Punkt, das verdeckte Evangelium. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Und dieser Vers und dieses Bild, was hier gebraucht wird, bezieht sich jetzt auf dieses Verdecken. Saulus hatte ja diese Decke vor Augen. Und er saß auf dem Pferd, um Christen zu verfolgen. Er hatte nicht den Blick für die Realität. Er kannte das. Er schreibt dann auch später, der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und jetzt kommt er in der Freiheit des neuen Bundes. Das hören wir jetzt von dem Pharisäer als Apostel. Nun aber schauen wir alle mit dem aufgedeckten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Ich komme da gleich nochmal drauf. Das heißt, wir werden verklärt in sein Bild, in eine Herrlichkeit vor dem Herrn, der der Geist ist. Und jetzt verstehen wir hoffentlich, was gemeint ist mit dieser Decke, mit dieser Verdeckung. Das Gegenteil von verdeckt ist aufgedeckt. Wir sehen das oft, wenn irgendwelche Denkmäler oder Bilder der Öffentlichkeit zugestellt werden, dann sind sie vorher verdeckt mit einem Tuch, mit einem Gegenstand. Und dann wird es aufgedeckt. Das ist hier gemeint. Und jetzt kommt meine alttestamentliche Lesung zum Tragen. Mose deckte sein Angesicht auf, wenn er vor Gott stand, wenn er vor Jahwe stand. Und so stehen wir als Gemeinde jetzt mit unverhülltem Gesicht unserem Herrn gegenüber. Es ist ein Staunen, dass der Geist Gottes erst möglich macht. Es ist die Herrlichkeit des Evangeliums. Das Evangelium ist eine Person, es ist Jesus. Das Evangelium ist das helle, strahlende Licht. Ich sagte schon eingangs, heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias. Ab nächste Woche schauen unsere Blicke Richtung Passionszeit. Noch gilt der Wochenspruch, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nimm das mit, trag das raus in die Woche, in den Alltag. Und wenn du heute Geburtstag hast, in das neue Lebensjahr, dass er erscheint über dir, dass er Licht geben möchte. Und diese Tatsache haben schon die Jünger Petrus, Jakobus und Johannes erleben dürfen. Das heißt in Matthäus 17, nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Er wurde verklärt vor ihnen. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie Licht. Und das ist auch das, was der Stephanus gesehen hat. Müsst mal lesen, Apostelgeschichte 7, da geht er durch das ganze Alte Testament. Und es endet dann mit den Worten, als sie das hörten, ging ihnen durchs Herz. Sie knirschten mit den Zehen über ihn. Er aber, Stephanus, voll des Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Und dann sagt er, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. Dieser Blick geht nur, wenn die Decke weg ist. Und er konnte es sehen. Damals stand der Pharisäer Saul noch dabei und knirschte mit den Zähnen. Aber jetzt ist das Evangelium aufgedeckt. Und er schreibt, wenn es verdeckt ist, ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Auch denen, die das Evangelium des Lichts bewusst verachten. Wenn er hier schreibt, den Gott dieser Welt, dann ist es eine Verharmlosung zu sagen, die Menschen sind gottlos. Das stimmt nicht. Sie haben einen Gott, den Gott dieses Äons, dieser Zeit. Sie haben Satan als ihren Gott. Jesus selber nennt ihn Satan. Und wir dürfen ihn und seine Macht nicht unterschätzen. Schaut, in den Versuchungsgeschichten in Lukas 4 und Matthäus 4 sagt Satan, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich sie gebe dir. Unterschätzen wir die Macht der Sünde nicht. Und die Versuchungsgeschichte endet mit den Worten, und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm, von Jesus, eine Zeit lang, nicht für immer. Nicht für immer. Satan ist der Gott dieser Welt, dieses Äons. Und er verblendet die Sinne der Menschen, dass sie nicht das helle Licht des Evangeliums sehen. Von der Herrlichkeit Christi welcher ist das Ebenbild Gottes? Satan macht die Gedanken der Menschen blind. Er verblendet. Wir wissen, dass wir unterschiedliche Lichtquellen haben. Ich rede hier nicht nur von Kerze, Petroleum oder von elektrischem Licht oder von irgendetwas anderem. Wir haben viele Irrlichter, auch in der Politik und Wissenschaft. Und dann werden diese Gedanken blind und man erkennt es nicht. Und die Menschen, und das ist das Schlimmste, sind auch noch stolz darauf, dass sie so sind, wie sie sind. Im Lasterkatalog von Römer 1 können wir alles nachlesen, was heute unsere Politiker und Religionsvertreter für gut heißen. Und der Lasterkatalog in Römer 1 endet dann mit dem Vers 32. Und da heißt es, sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Sie sehen das helle Licht des Evangeliums nicht, weil der Gott dieser Welt ihnen es verblendet. Und deswegen stehen wir hier an dieser Stadt und rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Die diesen Ruf gefolgt sind, haben die Herrlichkeit oder sehen die Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Christus ist das Bild Gottes und wir sollen das Bild Christi sein. Früher schaute man in eine polierte Metallscheibe als Spiegel. Es war verzerrt, es war unscharf, klar. Heute sieht man in der Gegenwart Menschen, die das Handy nutzen und dann checken, ob Make-up alles noch in Ordnung ist. Wir haben also heute ganz andere Möglichkeiten. Und heute Morgen, um das im Bild zu bleiben, stand ich selber vor einem beleuchteten Kristallspiegel. Und wen sah ich? Herbert Katzner. Und wen sollte ich sehen? Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Man sollte mich gar nicht sehen. Man soll Jesus sehen, das Ebenbild. Und das ist hier der Unterschied, der uns im Text aufruft. An Jesus entscheidet sich Rettung oder Untergang. Der Apostel Paulus schreibt, von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes? Und so wurden wir als Menschen geschaffen. 1. Mose 1, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das ist der Ursprung, das ist die Ursprünglichkeit, zu der uns die Schrift wieder zurückruft. Und wer an ihn, an Jesus und dem Evangelium glaubt, der findet zurück. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt und dem folgenden, das verklärte Evangelium. Er rechtfertigt sich weiter, Apostel Paulus, und schreibt, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Der Apostel Paulus schreibt weder von sich noch aus sich heraus. Der Apostel Paulus wurde in das Amt des Botschafters selbst von Jesus berufen. Da kommen wir jetzt wieder zum Epiphaniasfest. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Schau, das ist doch genau das, was Gott bei der Schöpfung getan hat. 1. Mose 1, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war und da schied Gott das Licht von der Finsternis. Soll doch scheinen, soll hell sein, es soll warm sein. Und so sprach Jesus vor Damaskus in das Leben des Pharisäers Paulus, Saulus, dem Selbstgerechten hinein. Und dann erscheint das Licht. Und so ruft Gott dich heute bei deinem Namen, vor deinem Damaskus, und möchte, dass dein Leben Licht wird, dass es scheint, dass die Liebe, dass die Gnade, dass die Barmherzigkeit in deinem Leben scheinen möchte. Jesus möchte auch die Decke von deinen Augen reißen, damit wir das Licht des Evangeliums erkennen und die Herrlichkeit Christi entdecken. Nochmal, Jesus sprach vor Damaskus in das Leben dieses Mannes hinein. Und dann schreibt er wiederum, dass dieser helle Schein in seinem Herz leuchtet. Und dann bekommt er diese Gnade, diese Barmherzigkeit, den neuen Dienstauftrag, den Amt des Botschafters. So wie in der Schöpfungsgeschichte das Licht von der Finsternis getrennt wurde, so ist auch die Neuschöpfung in dem Leben des Saulus zum Paulus und in deinem Leben möglich. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So scheint das Licht und der Ruf Jesu nach einer Umwandlung. Und so kommt das Licht von Damaskus nach Bremen in dein Herz. Oder wenn du zugeschaltet bist am Telefon, wo auch immer, kommt das Licht zu dir. Dann ist die Decke weg. Wir müssen es annehmen im Glauben. Erst wenn die Decke der Verblendung durch den Gott des Äons von uns gerissen wird, sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und auch wenn wir jetzt in die Passionszeit reingeben, dann sehen wir das Leiden Christi. Aber das Leiden Christi für uns, und das ist die Herrlichkeit. Wir sollen leuchten, wir sollen Christus leuchten sein. Die Umgestaltung unseres Leibes, dieser Leib der Niedrigkeit in den Leib der Herrlichkeit, wird dann nach Philipper 3 noch folgen. Das Evangelium des neuen Bundes, das verfälschte Evangelium, das verdeckte Evangelium, das verklärte Evangelium. Ich schließe mit einem Wort aus Jakobus 1. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes. Amen.